Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen.
Was kann es Schöneres geben, als kurz vor Weihnachten schon an den Urlaub vom nächsten Jahr zu denken? Sommer, Sonne, wunderschöne Landschaften, leckeres Essen, tolle Weine, chillen am Strand, traumhafte Orte besuchen. Wie hört sich das an, Arnim?
Ganz fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll, mein Lieber. Oder wie der Italiener sagt, das war molto bene.
Grazie mille.
Der alte Italiener kommt da wieder raus. Ja, herzlich willkommen zur 14. Podcast-Folge von Reisen und Genießen. Ja, ich glaube, wir haben uns das richtige Ziel ausgesucht, denn heute geht's in den Süden von Italien und zwar nach Apulien. Andi hat mir so viel davon erzählt. Die haben eine super schöne Reise dorthin gemacht ins Urlaubs- und Genießergebiet. Und ich freue mich total auf diese Folge, dass ich ganz viele neue Informationen, eine Menge Tipps bekomme, weil ich will da auch unbedingt mal hin.
Und du hast wieder schnell in den Dirke-Weltatlas geguckt. Wie sieht das überhaupt aus da unten, oder?
Ja, genau. Das ist ja relativ einfach zu finden, ne? Wenn man auf den Stiefel guckt. Und Apulien liegt im Südosten von Italien. Also es ist quasi der Absatz und der Sporn des italienischen Stiefels. Habe ich das richtig rausgesucht?
Besser geht's nicht. Deswegen, also den Part der Erdkunde überlasse ich dir. Ja, womit wir wie bei jedem Start wieder bei eurem Feedback sind. Und ich kann nur sagen, die blauen Flecken, die ich manchmal bekomme, wenn Arnim mir eine mit dem Knie gibt, weil ich wieder zu viel über Wein erzähle, die haben sich echt gelohnt. Also es gab nämlich positives Feedback zu unserer Rom-Folge und dem kleinen Exkurs zu Weinen aus dem Latium. Chianti kennt die schließlich jeder, Arnim. Na, das hättest du nicht gedacht.
Ja, ja, zusätzlich gab es natürlich auch gutes Feedback über den Podcast an sich, über die Reise. Also Rom haben wir, glaube ich, relativ gut beschrieben und da haben wir gute Nachrichten bekommen.
Ja, und wer sich auch gefreut hat, war der Markus von Televino, der so ganz spontan gesagt hat, er macht dieses Paket für uns zu Rom, zu Latium. Und da sagt er, was macht er denn so als nächstes? Und dann sage ich, ja, Apulien. Und dann sagt er, nee, darf ich wieder? Sag ich, ja, darfst du. Und ja, an der Stelle, das müssen wir wieder erwähnen, es handelt sich hier um Werbung. Ja, er hat wieder einige Megaweine für euch ausgesucht, die ihr dann im Anschluss an die Folge, wenn wir euch ein bisschen Lust auf das Thema Wein gemacht haben, bei ihm bestellen könnt. Auch hier wieder zu einem super Hammerpreis und wirklich so, dass ihr einen guten Querschnitt habt über typische Weine, die es von dort gibt. Und ja, Apulien ist halt auch eine der wirklich besten Weinregionen Italiens. Also es wird heute etwas mehr zum Thema Wein geben. Mal ist ja 95% Reisen und 5% Wein. Heute ist es, ja, 50-50 wird es nicht ganz werden, aber 40%. Ich fange mir wieder ein paar blaue Flecken an, aber jo, okay.
Wenn ihr sein Gesicht sehen könntet, er grinst über alle Backen, die er hat. Also heute, wie Andi angedeutet hat, wird es ein bisschen mehr um Wein gehen, finde ich aber gar nicht schlimm. Und ich bin natürlich auch schon super gespannt, was wir von dir präsentiert bekommen. Ja, lass uns loslegen. Was haben wir denn heute im Gas? Denke ich, eine Köstlichkeit aus der Region, wie du gerade angekündigt hast.
Ja, nicht nur einer, sondern also zwei haben wir jetzt auch schon zweimal gehabt. Jetzt habe ich gedacht, jetzt haue ich noch einen drauf. Und heute gibt es drei Weine.
Um Gottes Willen.
Einen weißen, ja, es ist kurz vor Weihnachten. Vielleicht gibt es noch einige unentschlossen, die sagen, oh, welche Weine nehme ich denn zu Weihnachten? Und vielleicht kenne ich mich auch gar nicht so gut aus. Also hört heute zu, dann habt ihr nachher ein rundum sorglos Paket für Weihnachten und ein paar Infos dazu. Und dann könnt ihr auch glänzen, wenn ihr mit der Family am Weihnachtstisch sitzt und denen was zu autochthonen Rebsorten aus dem Salento erzählt. Die werden gucken.
Ja. Also wir haben wieder ausschließlich Rebsorten, die es nur dort gibt.
Genau. Genau. Ich frage dich auch jetzt nicht nochmal, wie die heißen, weil ich weiß jetzt, dass du es weißt. Also,
ja, genau. Fangen wir mal mit dem Weingebiet an. Kannst du uns ein paar Fakten dazu sagen?
Na klar. Ja, also Apulien hat mittlerweile um die 110.000 Hektar Anbaufläche. Jetzt fragt man sich, wie viel sind 110.000 Hektar Anbaufläche? Also einige waren vielleicht schon mal in der Toskana. Toskana hat 60.000, was einem schon sehr groß erscheint. Aber in Deutschland ist das größte Weinanbaugebiet Rheinhessen.
Und das ist auch riesengroß, oder?
Ja, also so, das, da ist man eben öfter, wenn man mit dem Auto mal durchfährt, genau, und denkt, überall stehen Weinstöcke und Weinhänge, soweit das Auge reicht an manchen Stellen. Und Rheinhessen hat nur 27.000, also das ist gerade mal ein Viertel von Apulien. Da sieht man mal die Dimension, die das dort hat. Und das ist natürlich auch eine der Haupteinnahmequellen in Apulien.
Okay.
Ja, und was Apulien so besonders macht, ist die Kombi aus extrem fruchtbaren Böden, trockener Hitze. Das ist schon mal ideal, aber dieser, wie Arnim schon gesagt hat, dieser Sporn hinten, der ist halt von drei Seiten von Meer umgeben. Und das sorgt natürlich immer für eine frische Brise und für Abkühlung. Und dieses Temperatur hoch und runter ist extrem gut für die Trauben.
Ja. Da habe ich nicht gewusst. Nee,
ja.
Ich habe immer gedacht, Hitze wäre
ja,
das Beste.
Nur Hitze ist nicht gut, so ein bisschen Abkühlung. Das hängt dann wieder mit Säurebildung und so weiter zusammen. Aber das lassen wir jetzt.
Ja, okay.
Wichtig ist halt, die Zeiten von Massenware sind hier auch wirklich längst vorbei. Ähnlich auch wie beim Chianti, wo es mittlerweile echt gute gibt. Hier gibt es super Qualitätsweine und im Vergleich zu anderen Gebieten sind die preislich noch erschwinglich. Das ist, wenn ihr hier 10 bis 15 Euro für einen Wein ausgibt, habt ihr eine mega Qualität im Glas. Ja, und Rotwein macht so 2/3 vom Ganzen aus. Aber auch die Rosés aus den typischen Rotweinrebsorten sind hier wirklich der Hammer. Und auch die Weißweine sind mittlerweile sehr fantastisch. Immer etwas kräftiger und intensiver als beispielsweise aus dem Norden. Und das hängt halt eben auch mit der extremen Sonneneinstrahlung zusammen.
Ja, also du hast drei Hauptrebsorten angesprochen. Dann denke ich, haben wir heute einen roten, einen weißen und einen Rosé, richtig?
Ja, haben wir. Hab ich jetzt noch nicht erwähnt. Nö, egal. Gut, Hauptrebsorten sind, damit meine ich die roten. Das ist hier Negro Amaro, Malvasia Nera und natürlich der Primitivo. Die werden bei den Roten, werden die Weine meistens im Holzfass ausgebaut und bringen richtig dichte, samtige, trockene, fruchtige und auch würzige Weine hervor. Die Rosés, hatte ich eben schon mal erwähnt, sind wirklich mega. Ich mag vor allen Dingen die Rosés aus der Negro Amaro Traube. Ja, und bei den Weißen wird immer mehr von den zwei wichtigsten Rebsorten weltweit, also Sauvignon Blanc und Chardonnay, angebaut. Aber, und dann gehen wir wieder zu den landestypischen Rebsorten, probiert unbedingt mal die Rebsorten, die es nur hier gibt. Und natürlich habe ich dazu auch heute eine ausgesucht.
Also die Autochtonen, ne?
Genau, genau.
Ja. Habe ich neulich mal im Restaurantbesuch gebracht.
Wie, echt?
Ja, ja. Wir waren schwer beeindruckt.
Ja.
Und gut, dass du nicht mehr gefragt
hast. Ja, was hast du gesagt? Um was ging's?
Ein Barbera.
Oh.
Dank deiner Empfehlung aus dem Piemont und ist einfach ein roter Hammer.
Ja, okay. Schön. Das freut mich natürlich. Also, dann legen wir mal los mit den Weinen und wir fangen mit dem Weißen an. Und dass das jetzt nicht zu weinlastig wird, machen wir jetzt den Weißen. Irgendwann später machen wir mal den Rosé und dann machen wir noch einen Roten. Und so ist das vielleicht ein bisschen besser aufgeteilt für die, die jetzt nicht so weinverrückt sind wie ich.
Wenn wir es schaffen.
Ja, wenn wir es schaffen.
Ja. Also der Weißwein.
Okay, also ein echter Geheimtipp aus der Rebsorte Fiano. Das ist ein Scariazzo Fiano Puglia von 2021 von der Kellerei Rivera. In der Nase. Jetzt bist du gefragt, Arnim.
Lass uns erstmal anstoßen.
Genau, hier. Machen wir mal einen Blink.
Okay. Salut.
Salute. Arnim ist immer Spanisch.
Ja, salute.
Genau.
Besser?
Ja, besser.
Frucht. Ich würde wieder Frucht sagen.
Ja.
Und jetzt sag ich wieder Birne.
Ja.
Stimmt das?
Ja, meine Frau, ich sag zu meiner Frau immer, wenn wir an Weißen riechen, sag mal eine Frucht außer Birne. Aber
okay, eine andere schmecke ich jetzt hier erstmal nicht.
Nee.
Also,
also Birne ist schon als Frucht dominant. Was der hier hat, ist so, er riecht ein bisschen rauchig, so ganz leicht, aber ja, kommt vom Boden und hat auch was von Honig, so ein bisschen blumig, würde ich sagen.
Ich würde gerne nochmal einen Schluck nehmen, ja, jetzt.
Mach
ich auch mal, ne? Trotzdem nur ein Schlückchen. Ja, trocken, ne? Ist trocken, richtig trocken.
Ja, Weißwein, schöner, ne? Trockener Weißwein, mineralisch mit einer feinen Würze. Und hier bin ich wieder beim Honig. Und jetzt aber nicht denken, der Wein wäre süß oder lieblich, ganz im Gegenteil. Also ich würde sagen, so als Gesamtfazit, wunderbar mineralisch, leicht blumig, nicht ganz so fruchtig, aber diese Honignote, ja, ziemlich gut. Und der passt super klasse zu Vorspeisen, aber auch zu Meeresfrüchten und Fisch. Also ja, gut.
Gestärkt sind wir.
Gestärkt sind wir. Jetzt können wir losfahren.
Können wir noch
losfahren.
Fahren? Ja. Können wir noch fahren?
Fahren, fliegen, wie auch immer. Und Arnim, erzähl doch mal, wie kommen wir denn nun nach Apulien?
Ja, ihr müsst halt entscheiden, wenn ihr rein Apulien von Deutschland aus besuchen wollt, werdet ihr das vermutlich mit dem Flieger machen. Aber wenn ihr vielleicht unten unterwegs seid, treffen im Prinzip die Autobahnen aus Norden sich alle ungefähr in Bologna. Und dann geht es über die A14 über Ancona nach Bari. Vom Brenner bis Bari sind es nochmal 1000 Kilometer. Also ihr müsst schon ein bisschen fahren. Ne, denkt dran, dass die Straßen in der Schweiz, Österreich, Italien mautpflichtig sind. Also ihr müsst da ein bisschen was einplanen. Und natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, mit der Bahn anzureisen. Ja, im Prinzip auch von Bologna. Hier geht es an der Adria entlang. Da seid ihr aber auch ziemlich lange unterwegs, weil ihr ganz in den Süden von Italien reist. Denkt daran, in der Sommersaison ist da, obwohl es touristisch nicht so super erschlossen ist vielleicht falsch, aber nicht so häufig besucht wird, dass man trotzdem in der Sommersaison rechtzeitig reservieren soll. Ja, informiert euch im Netz über die FS Italiane IT quasi über die Verbindung. Aber ihr habt ja auch die Chance, mit dem Flieger dort anzureisen, ne? Nach Bari oder Brindisi. Die meisten Leute, behaupte ich mal, fliegen per Linie nach Bari. Ja, und da müsst ihr heute im Netz halt ein gutes Angebot raussuchen. Von Deutschland aus ungefähr 2,5 Stunden seid ihr da.
Ja, ja. Also wir sind auch geflogen und zum Glück von Düsseldorf aus gibt es Direktflüge nach Bari. Das macht es natürlich dann
ja, schneller dann halt.
Ja, und auch etwas entspannter. Mhm. Und also wir Bari hin und dann dort einen Mietwagen am Flughafen genommen und sind auch von dort wieder zurückgeflogen. Ja, wir waren 10 Tage dort, aber wieder 10 volle Tage. Und ich wollte es wie immer nicht zu stressig machen. Und so hatten wir uns für nur 2 Stationen entschieden. Es ging darum, mal Apulien kennenzulernen. Man kann dort auch locker 3 bis 4 Wochen Urlaub machen, weil das
absolut.
Das ist so vielfältig, dieses Gebiet. Und so, also ab zum Start hat man gesagt, komm, wir fahren jetzt mal da 10 Tage. Und so eine gesunde Balance zwischen Sightseeing, Relaxen und Genießen, das ist auch das, was wir immer mehr im Urlaub auch suchen.
Ja. Also du hast gesagt 10 Tage, das heißt, habt ihr genau geteilt? 5 Tage an einem Ort, 5 Tage an einem anderen Ort oder wie habt ihr das gemacht?
Ja, also wir hatten es geteilt. Und auch die Unterkünfte waren ziemlich gegensätzlich.
Was heißt ziemlich gegensätzlich?
Ja, also wir waren 5 Tage praktisch so unter dem Stiefelabsatz, quasi im Inneren, in Porto Cesareo. Und das war dann eher so lebhafter Strandort, würde ich sagen. Und da waren wir auch so mutig und hatten mitten im Ort eine Unterkunft uns gemietet, die auch super klasse war. Verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann sind wir ja wieder zurückgefahren Richtung Monopoli, wo wir im Landesinneren in einer total ruhigen, traumhaften Location untergebracht waren und haben tatsächlich in echten Trullis geschlafen, aber dazu später mehr.
Also Richtung Monopoli seid ihr gefahren?
Ja, ja.
Seid ihr aber losgekommen, habt ihr 4.000 Euro eingezogen, dann war das ja ein guter Urlaub. Also, ne? Heißt der wirklich Monopoli, der Ort?
Der Ort heißt, ja, ja so cool. Ein Städtchen, eine Stadt, die heißt tatsächlich Monopoli.
Wahnsinn. Ja, ja. Freue mich schon auf die Trullis. Jetzt fangen wir mal an. Welche Reisezeit wart ihr ungefähr da?
Naja, so generell, was das Klima angeht, würde ich, bevor ich jetzt sage, wann wir da waren, fangen wir doch mal so an. Also fahrt bloß nicht im Hochsommer hin, würde ich ganz klar empfehlen. Es sei denn, ihr seid die wirklich mit Lichtschutzfaktor 4 und wie hieß das früher, dieses Coconutöl oder so euch am Strand legen könnt und die Sonne aushaltet. Ansonsten würde ich klar sagen, bloß nicht im Hochsommer, weil es ist schnell mal über 40 Grad. Es war gut für den Wein. obwohl man viel gießen muss, aber es regnet kaum und wenn, dann verdampft der Regen so schnell, dass man das kaum beobachten kann.
Also die beste Reisezeit wäre, wenn du das sagen würdest?
Im Frühjahr von April bis Juni oder im September, Oktober, dann hat es so 20 bis 25 Grad. Die Nächte sind erträglich und wir waren tatsächlich im Mitte September dort. Und das war sehr, sehr schön und abends auch etwas kühler.
Ja, wir hatten ja nur Bari besucht, waren aber auch im September da und das war sehr gut auszuhalten.
Kann ich nur bestätigen. Mhm. Und ihr habt halt den Vorteil, wenn ihr ein bisschen später, also wenn ihr nicht im Frühjahr fahrt, sondern so im September, die 11 Sonnenstunden im Hochsommer erwärmen natürlich auch die Adria. Das heißt, das Wasser hat eine angenehme Temperatur, wenn ihr sagt, ihr geht dann im September mal gerne noch ins Meer und macht ein paar schöne Strandtage, weil das Wasser hat sich ordentlich aufgehitzt im Sommer. Und ja, aber wie ich dich kenne, Arnim, hast du ja auch wieder etwas eingelesen. Erzähl doch mal und ich sag dann, ob ich das so bestätigen kann, so zu zur Region.
Fragst du ab. Das ist ja gut. Quasi, ja. Ja, du hast schon vieles angedeutet, ne? Apulien besticht durch herrliche Strände, Olivenhaine, die Küche hast du angesprochen, Kultur. Apulien ist einfach wunderschön. Aber trotzdem, ich hatte es in den eingehenden Sätzen schon gesagt, vom Tourismus weitgehend unentdeckt.
Ja, bis dahin würde ich sagen, Haken dran, Haken, 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 stimmt.
Weiterhin zählt Apulien heute auch wegen seiner zahlreichen kulturhistorischen Denkmäler und vor allem der außergewöhnlichen Naturschönheiten zu den, ja, ich würde sagen, atemberaubendsten Regionen Italien. Italien ist insgesamt sehr, sehr schön. Du bist ja auch Italien-Fan, aber Apulien ist schon eine schöne, eine wunderschöne Region. Also im Osten wird Apulien von der Adria umspült und im Westen beeinflusst das Ionische Meer den Küstenabschnitt. Neben den Schätzen schöner Strände überrascht Apulien mit einem Landstrich voller Naturwunder. Ja, also ich denke, bis hierhin kannst du es immer noch bestätigen.
Ich bin voll dabei. Absolut. Wenn nicht, kriegst du heute mal eine mit dem Knie ans Knie.
Ja, du wirst noch was zu Tropfstein, Höhlen, Labyrinthen sagen, Meeresgrotten, ja. Da hast du nachher noch mal ein paar dazu. Auch das ist charakteristisch für Apulien. Und zu den Highlights der apulischen Küste zählen natürlich das kristallklare Wasser, die unversehrten Strände der Orte auf dem Gargano. In der Provinz Foggia trifft man herrliche in den Golf eingelassene Einbuchtungen mit atemberaubenden Aussichten.
Ja, auch dem kann ich absolut zustimmen. Es gibt einige Naturparks dort, wo sie auch Wert drauf legen, dass dort in die Natur sehr, sehr wenig eingegriffen wird, wenn überhaupt. Und ja, also gut recherchiert, Arnim.
Bis hierhin?
Ja, bis hierhin war das in Ordnung. Ja, aber ich würde sagen, fangen wir mal in Bari an. Wir selbst waren ein paar Stunden dort, also ich und meine Frau. Wir hätten aber ehrlich gesagt mehr Zeit gebraucht. Eine Übernachtung wäre wohl gut gewesen und dann am nächsten Tag weiter. Aber Arnim war schon in Bari. Er war jetzt nicht so, hat nicht so die Apulien-Tour insgesamt gemacht, aber in Bari war er schon. Also jetzt ziehe ich mich zurück und Arnim erzählt euch was über Bari.
Ja, das stimmt. Also wir haben etwas mehr Zeit in Bari verbracht. Und ich glaube, diese ein bis zwei Tage, die reichen durchaus aus für die Stadt Bari. Also Bari ist die Hauptstadt der süditalienischen Region Apulien, hatte ich schon gesagt. Die Hafenstadt hat eine absolut reizvolle historische Altstadt, die Bari Vecchia. Und die Altstadt ist es im Prinzip auch, was Bari ausmacht. Also wer italienische Altstädte kennt oder überhaupt Städte in Italien, diese ganzen kleinen Gassen, das Gewirr von Leuten, die dieses italienische Flair ausmachen. Und wenn man da durchgeht, kann man quasi das ganze Flair aufsaugen und genießen. Ja, Bari hat einige Sehenswürdigkeiten. Ich will jetzt nicht gerade sagen, die Top 5 von Bari, aber einige werde ich kurz beschreiben. Also die Altstadt an sich, die habe ich gerade schon mal beschrieben. Also es ist wunderschön, durch die Altstadt zu schlendern und sich auf die Stadt einzulassen. Es gibt also nichts Besseres, sich als sich durch die engen Gassen treiben zu lassen. Haltet mal die Augen und Ohren auf. Besonders schön ist die Altstadt natürlich am Abend, aber auch tagsüber versprüht die Stadt einen tollen Charme. Ja, wenn ihr in den Park geht, setzt euch einfach unter die Bäume und schaut einfach dem Treiben zu. Ja, da wird Karten gespielt, da wird Schach gespielt. Genießt den Duft der Pinien, die ihr riechen könnt. Und ihr habt, wenn es wirklich warm ist, an jeder Ecke Wasserspender, wo ihr euren Wasservorrat auffüllen könnt, um eben euch mit Flüssigkeit auszurüsten. Ja, ein weiteres Highlight von Bari, wenn ich das mal eben sagen darf, Andi, ist, ja, ist auch einer meiner persönlichen Highlights, das ist die Nudelstraße.
Oh, das hört sich interessant an. Da frage ich mich jetzt gerade, wieso ich da nicht war. Aber es waren nur 2 Stunden, oder?
Naja, aber da musst du wahrscheinlich noch hin, ja? Ja. Ja, da sitzen die Frauen eben auf der Straße und machen die Nudeln also selber. Das sind diese kleinen Öhrchennudeln, die in Italienisch, wie heißen dann die? Ich breche mir wieder dabei einen ab. Orecchiette?
Fantastisch.
Das war gut, ja.
CCH wird gesprochen wie K.
Ah, Orecchiette. Okay. Orecchiette.
Du hast das eben übrigens schon richtig gemacht bei diesem Wort. Was war das? Irgendwas mit Vecchia? Mhm. Da dachte ich, ist auch CCH. Guck mal, das spricht ja automatisch richtig aus.
Habe ich was gelernt.
Also
ja.
Orecchiette, wie ein Italiener.
Also die Frauen sitzen auf der Straße und formen halt diese Nudeln. Ja, weiße Vollkornnudeln, klein, groß. Groß, wie ihr sie haben wollt und ja, könnt natürlich auch diese Sachen kaufen, wenn ihr euch die selbst zubereiten wollt, aber ihr habt natürlich auch Restaurants, wo ihr diese Pasta halt genießen könnt. Pasta, glaube ich, Andi, ist gar nicht dein Fall.
Nein, ne? Ja, absolut, gar nicht. Also ich habe früher, gab es glaube ich einmal die Woche keine Pasta. Da bin ich jetzt ein bisschen von ab, weil die sehr viel auch mal mit Reis und Couscous und orientalisch und Fisch und Gemüse und so mache. Aber ich bin der totale Pasta-Junkie. Also, ja.
Ich weiß es.
Ja.
Deswegen habe ich so
ein bisschen. Ich habe schon wieder jetzt so einen Blick gekriegt, weil er hat gedacht, oh, jetzt habe ich ihn was gefragt, warum mache ich sowas?
Ja, genau.
Ja, also ich ziehe mich wieder leicht zurück.
Ja, unmittelbar in der Altstadt ist auch die Basilika zu finden. Ja, geht mal rein, schaut mal nach oben. Die Decke ist mit Gold verziert und sieht einfach beeindruckend aus. Bari hat etwa 30 Kirchen. Wenn ihr Spaß habt, die anzuschauen, nehmt euch ein bisschen Zeit, weil 30 ist eine Menge. Aber ich finde ganz schön viel für dieses kleine Örtchen. Und weiterhin könnt ihr, wenn ihr auf der Straße zwischen Altstadt und quasi dem Wasser geht, das Castello Sevo di Bario sehen. Also das ist eine Festungsanlage, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde, dann nochmal, nachdem sie kurz zerstört wurde, im 13. Jahrhundert nochmal durch Friedrich II. An gleicher Stelle nochmal neu erbaut wurde. Und ja, wie so viele Castells soll es halt zum Schutz der Stadt dienen. Und ich habe es gerade schon mal angesprochen, wenn ihr in Bari seid, müsst ihr unbedingt das Nachtleben genießen. Kennt ihr alle. Fenster gehen auf, alle Türen geht auf in der kleinen Altstadt. Alle sind draußen, die Stühle sind draußen. Es ist ein Stimmengewirr. Alle reden durcheinander, aber alle verstehen sich trotzdem. Ist ja in Italien immer so. Sehr laut alles, ne? Aber diesem Treiben und diesem Gewirr zuzuhören, ist einfach nur klasse. Nehmt euch ein Bierchen, ein Weinchen in die Hand. Stellt euch dazu, hört einfach mal zu, was da so geredet wird.
Drauf einlassen, sage ich immer. Ja, einfach mittreiben lassen.
Ja, und ihr habt, ich habe es gerade erwähnt, zwischen der Altstadt und dem Wasser eine schöne Promenade, die man langlaufen kann. Das haben wir auch getan, mehrere Kilometer gelaufen und haben auf der Wasserseite so eine Ruderregatta gesehen, wo Leute trainiert haben, war ganz schön anzuschauen. Wir haben auch mal probiert, mit denen zu Fuß mitzuhalten. Das war aber nicht möglich. Die waren viel, viel schneller als wir. Tolles Treiben. Also Bari, Geheimtipp will ich gar nicht sagen. Absolut schöne Altstadt.
Aber lohnt.
Muss man hin. Und wenn ihr da unten seid, auf jeden Fall anschauen. Ja, und jetzt gehen wir aber Richtung Rundreise, Andi.
Genau. Ja, also ich habe es schon mal erwähnt. Wir fahren praktisch unter den Stiefel, also einmal über den Sporn rüber. Und die erste Station heißt Porto Cesario am Golf von Tarent. Von Bari sind es circa 2 Stunden. Und wir wollten auch erstmal so ein bisschen Strandleben haben. Und wenn wir Lust drauf haben und aber auch so den ein oder anderen Ausflug machen, den wir uns schon rausgesucht hatten. Wir hatten da eben, hatte ich es erwähnt, so eine Unterkunft, wo super, super neu, super modern, aber es war halt in der City, in dem, ja, also Städtchen ist Städtchen, ich würde sagen Städtchen, ja, also es ist keine Stadt, es ist auch kein Dorf, es ist sowas dazwischen, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Ich kann es nur empfehlen, das als Ausgangspunkt zu wählen. Natürlich könnt ihr auch irgendwo euch nach einer anderen Unterkunft umsehen, wenn ihr sagt, nee, bloß nicht in die City, weil da kann es nachts auch schon mal laut werden. Auch hier, ganz klar, wir wussten, was auf uns zukommt.
Haben aber du bist drauf, in Italien.
Ja, 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 ja. Ja, aber es gibt auch ruhige Stellen, was wir nachher sehen. Aber irgendwie hatten wir auch ein bisschen Lust auf, ich will nicht sagen Party, aber doch so ein bisschen. Nee, es durfte schon ein bisschen, lebhaft passt, durfte es schon sein. Und es ist ja schließlich nicht der 15. August, wo ich sagen würde, überlegt euch wirklich am 15. August nach Italien zu fahren, weil da ist Ferragosto. Und da ist wirklich der Ausnahmezustandstag in Italien. Also da muss man schon was aushalten. es war ja September und es war wirklich richtig gut, auch vom Wetter her. Es gab Frühstück um die Ecke, da gab es so Gutscheine und da bist du morgens hin und hast gesagt, ich komme hier von dem Apartment.
Ja, cool.
Ja, und dann hast du die Gutscheine hingelegt und dann konntest du dir, weiß ich nicht, zwei Kaffees und irgendwelche Teilchen und so weiter aussuchen, ja, Glas cool. Orangensaft. Ja, cool. Und hast vor allen Dingen vorne an der Straße gesessen, also hast über die Straße geguckt, da war dann schon der Hafen. Sehr, sehr gut. Also das haben die super gelöst und das hat auch uns jeden Morgen Spaß gemacht, dorthin frühstücken zu gehen.
Ja, schön, ja. Schön. Also nicht so riesig der Ort, hast du ja gerade gesagt.
Nee, oder? Nicht so riesig. Mhm. Aber natürlich hier auch viele, viele kleine Restaurants, wo man abends hin essen gehen kann. Und das ist halt eben alles dann fußläufig zu erreichen. Und das hat natürlich dann schon seinen Vorteil. Ne?
Ja. Kann man auch ein Weinchen trinken, wenn man nicht mehr fahren muss.
Genau,
ja,
genau.
Guck mal.
Ja. Ja, also wie schon erwähnt, für Strandurlauber ist dieses das Italien, dieses kleine Städtchen auch sehr, 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 sehr gut. Und das wissen auch die Italiener, weil der Strand, der ist wirklich ganz außergewöhnlich. Und das war eigentlich auch ein Grund, wieso ich dorthin fahren wollte. Ich hatte seinerzeit noch meinen Friseur, Italiener aus der Gegend tatsächlich.
Okay.
Und schöne Grüße an Antonello, wenn du das hörst. Und der hat gesagt, da musst du hinfahren und das ist wirklich ein Meer, das ist Sand wie auf den Malediven und so ein ja karibisches Klima, kann man sagen. Irgendwie erwartet man das dort nicht. Und also ein sehr, sehr feiner Sandstrand und ja, Wassersport ist möglich, überall gibt es Verleihe. Und was ich so toll fand und auch in Italien generell toll finde, wenn man mal Lust drauf hat, sind diese ganzen Lidos. Das heißt, du gehst irgendwo an den Strand in so ein befestigtes Gebäude und kannst dann dort liegen, Sonnenschirme und so weiter ausleihen. Und ja, man muss es eben mögen, weil es ist Strandleben auf Italienisch. Ja?
Ja. Ja. Also etwas lauter, wahrscheinlich hast du schon mal angedeutet, aber ich bin schon wieder mit dem Kopf schon wieder da unten. Also ja. Super gut beschrieben. Ich will da hin. Ich will da absolut hin. Habt ihr noch mal was angeguckt? Seid ihr ein bisschen rumgefahren? Weil du hast gerade gesagt, kleine Städtchen, ihr habt bestimmt noch mal das eine oder andere da unten noch gemacht, ne?
Ja, es ist so ein Mix-off, den wir uns überlegt haben. Und also mein Highlight von hier aus ist ganz klar Lecce. Man nennt diese Stadt auch das Florenz des Südens oder Florenz des Barocks. Echt der Knaller. Also es waren, die verwenden dort, wie heißt der, Tuffstein, glaube ich. Der ist aus der Region, der lässt sich relativ schnell verarbeiten, ist aber trotzdem hart genug.
Die Gebäude brechen also nicht zusammen.
Nein, sie brechen nicht zusammen. Ja. Und wenn ihr dann, also Lecce, wenn ihr da mal hinfahrt und, also ich will ja keine Vorschriften machen, aber da müsst ihr hin. Und also wenn ihr die Fassade dieser Basilica Santa Croce, wenn ihr euch die anseht, dann müsst ihr euch einfach mal so 20 Minuten davor setzen und nicht nur Handy raus fotografieren, sondern wirklich auch mal wirken lassen. Da gibt es so viel zu entdecken, auch auf dieser Fassade. Davor ist so ein riesiger Platz und dann umgeben von wunderschönen, bunten Häusern. Also das ist wirklich ein Postkartenmotiv. Schön. Aber mit Weitwinkel.
Stellst du ein paar Fotos rein?
Ja, klar.
Hast du
ja,
Fotos
klar.
gemacht? Hört sich super an. Also total klasse. Lecce hat aber nichts mit Kaffee con Lecce zu tun, ne?
Nee. Okay. Nee. Also ich weiß jetzt auch nicht, was das heißt. Aber Stimmt. Lecce ist ja mild, ne? Also weiß ich nicht. Müsste man mal nachsehen.
Weiter geht's.
Ja.
Weiter
geht's. Ja gut, es gibt hier Piazza Mazzina, das ist so ein modernes Geschäfts- und Handelsviertel. Jede Menge Kirchen, großes Amphitheater mitten in der Stadt, aber Hinweis auf die Rom-Folge, Kolosseum, so groß ist es natürlich nicht. Und es ist auch offen, also es ist im Grunde, fällt es etwas ab in den Boden. Die Stadt lädt einfach zum Bummeln, Staunen, Runterfahren ein und ach so, ganz wichtig, Lecce ist eine Lederstadt. Ich weiß nicht, ob das offiziell so ist, aber ich leite das jetzt mal ab von den ganzen Ledergeschäften, die es dort gab. Also echtes Handwerk, Taschen und vor allen Dingen jede Menge, wie nennt man es, nicht Flipflops, aber so Lederschläppchen. Also ich glaube, wir haben jeder, ja, also drei oder vier Paar habe ich mir gekauft und die kosten dann so um die 25 Euro. Aber echtes Leder, Handarbeit. Und Leder, 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 also nicht nur oben Leder, Riemchen, unten Plastik, Plastik. Nee, also war ich froh, dass ich mir die gekauft habe. Meine Frau natürlich auch zugeschlagen. Und was ich sehr empfehlen kann bei Durchsicht der Bilder, ich habe dort sehr viele Hauseingänge fotografiert, weil mich wohl die hohen Türen und die Umbauten der Türen, wie nennt man das, die Rahmen, weiß ich nicht, aber so fasziniert haben und das natürlich auch alles so in diesem Stil errichtet war. Also traumschön.
Stellst du auch was rein?
Na klar.
Diese Zagen, Türzagen meinst du, ne? Ja, so dumm, ne? Ja, ist auch egal, wir sind nicht die Fachleute.
Türbögen.
Da haben wir nichts von weg, habt ihr schon mitbekommen jetzt, ne? Ja, Fußball gespielt wird natürlich in Lecce auch. Ich als alter Fußballfan weiß das. Also spielen also in der ersten italienischen Liga im örtlichen Stadion. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, keine Ahnung.
Ja, aber ich weiß, wenn ich mal bei Günther Jauch sitze und habe einen Telefonjoker und es geht um Fußball, dann rufe ich den Arnim an.
Ja. Ich weiß nicht, ob er dann Erfolg haben will. Aber ein bisschen kenne ich mich aus, ja. Haben eine Fanfreundschaft zu Palermo auf Sizilien. Ja, was kannst du noch empfehlen, Andi?
Ja, wenn wir dabei sind von Porto Cesario Ausflüge, also der Ort liegt wirklich gut. Was ich empfehlen kann, ist die Küste entlang zur Stiefel, zur Spornspitze, also zum südlichsten Punkt. Das heißt Santa Maria di Leuca, am südlichsten Punkt der Stiefelspitze. Es ist das Wahrzeichen der Stadt ist der Leuchtturm auf dem Kap Punta Melliso. Der Leuchtturm ist 47 Meter hoch und ist nachdem in Genua, habe ich noch so vom Reiseführer im Kopf, so mit der imposanteste in Italien. Ja, dann gibt es dort die Basilica Santa Maria de Finibus Terrae, was so viel heißt wie das Ende der Welt, also Finibus Terrae. Und dann vor allen Dingen auch, das ist geografisch gemeint, ne? Das Ende der Welt.
Ah, okay. Also wenn man die sieht und dahinter guckt, da kommt nichts mehr, so nach dem Motto.
Hat man gedacht, Portugal ist ja ähnlich unten so.
Ja, aber kommt noch was.
Ja, heute weiß man, da kommt noch was und liegt auch auf dem Kap und wurde 1700 irgendwas erbaut. Und was interessant ist, zum Gedenken an den heiligen Petrus, der ja damals auf seiner Reise nach Rom hier Zwischenstopp gemacht haben soll. Wow. Also da hast du schon so ein bisschen, denkst du, oh, so ein erhabenes Gefühl, finde ich. Ja, da gibt es noch eine Kirche, die der Heiligen Maria geweiht ist und auch den Namen gibt für den Ort, Santa Maria di Leuca. Ja, es gibt Vorgängerbauten zu dieser Kirche, die von Papst Julius I. 343 geweiht wurden. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben und lese es jetzt vor, aber das sind nochmal so ein paar Infos. Und was auch interessant ist, ursprünglich soll an dieser Stelle ein Tempel für Minerva gestanden haben, Arnim, du als alter Sagenspezialist. Minerva?
Und er will mich wieder aufs Glatteis führen.
Nee, Arnim wusste das tatsächlich. Er wusste das tatsächlich. Oh, noch ein Telefonjoker. Griechische Mythologie. Nee, ja, wer war Minerva?
Minerva ist der italienische Begriff für Athena, richtig?
Fantastisch.
Und Athena? War die Gattin von Zeus?
Nee, jetzt bin ich enttäuscht.
Nein.
Die Tochter.
Ich musste ja jetzt was einbauen, weil jetzt hat er mir das so in den Mund gelegt.
Nee, du hast das gewusst, willst nur nicht angerufen werden.
Ja. Ja, cool.
Und gut, was es gibt dort an der Küste, eine Reihe von Höhlen, Höhlengrotten, die teilweise besichtigt werden können. Ich würde auch hier empfehlen, fahrt, falls ihr auch so als Ausgangspunkt Porto Cesareo wählt, so über die Schnellstraße unten zum Zipfel und über die Meeresstraße, die am Meer entlang geht, dann wieder zurück oder umgekehrt, weil ja, so spart ihr ein bisschen Zeit und seht aber trotzdem alles. Aber es ist einfach wunderschön anzusehen.
Und ganz kurz, Andi, jetzt hast du vieles beschrieben. Da braucht man wie lange ungefähr für? Weil wenn Leute planen, oh, das will ich mir auch mal angucken, alles an einem Tag, zwei Tage, drei Tage, für das, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast. Kann man das sagen? Oder?
Ja, also ich würde hierfür einen knappen Tag einplanen. Das ist nicht so weit. Mhm. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe es nicht nachgesehen, glaube ich, eine gute Stunde bis runter mit dem Auto und dann nochmal so gemütlich zurückfahren. Und wenn ihr so macht, dass ihr über die Schnellstraße nach unten fahrt und fahrt dann an der Küste entlang wieder nach oben, dann habe ich das totale Nachmittags-Abendessen-Highlight für euch. Ihr auch hier wieder, nee, ihr müsst nicht, aber macht's.
Andi hat immer Top-Tipps, kann ich
sagen. Fahrt nach Gallipoli. Wunderschön und also diese Stadt oder wie die Stadt gebaut ist, ist der totale Hammer. Weil die historische Altstadt befindet sich auf einer Insel im Meer.
Wie kommt man rüber? Schwimmen?
Wenn du schwimmen, also geht einfacher, ihr könnt auch schwimmen.
Ich vermute eine Brücke.
Ja, es gibt eine Brücke und die ist tatsächlich aus der Renaissance. Eine alte Hängebrücke, eine historische Burg und ja, parkt vor der Brücke. Dort gibt es Parkplätze genug, auch für, wie ich es im Kopf habe, kleines Geld, weil wenn es großes wäre, würde ich mich daran erinnern.
Mhm, ja, okay, ja, das ist doch schon mal gut zu wissen.
Ja, ja, also und dann lauft rüber und das ist, ich sag mal, 10 Minuten, Viertelstunde, die ihr zu Fuß lauft. Und ihr habt vor allen Dingen immer diesen Blick auf diese vorgelagerte Inselfestungsaltstadt, nenne ich es mal.
Ja, toll.
Es ist einfach traumhaft zu sehen. Auch hier stelle ich gerne Bilder ein. Und das Erste, was ich gemacht habe, war...
Du hast was gegessen.
Genau.
Oder was getrunken. Nee, was gegessen wahrscheinlich.
Ja, beides, aber der Fokus lag auf dem Essen. Was ich total liebe, ist, wenn in einem Hafen so die Fischer reinkommen. Das tun sie normalerweise morgens. Mhm. Aber hier gibt es halt so Fischbuden. Und vor allen Dingen Meeresfrüchtebuden. Und ich liebe ja Schalentiere über alles. Und ich liebe auch Austern. Und da habe ich fangfrische Austern gegessen und so ein schönes Stückchen Weißwein aus dem Pappbecher. War aber egal. Und habe erstmal ein ziemlich breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Meine Frau hat mich fotografiert und Arne hat das Bild eben gesehen. Ja, hat gesagt, das war ein Gallipoli. Aber das musst du unbedingt bei Facebook reinstellen. Ja, mache ich natürlich.
Ja, ich würde mich auf den Wein beschränken wollen. Also ich bin nicht so mit Austern.
Es gibt auch andere Sachen im Ort zu essen, weil wir haben uns, ich habe mich dort jetzt nicht satt gegessen, wir sind dann in die Stadt rein, weil da sollte man schon, ja, jetzt mal ohne, dass man essen geht, eine Stunde einplanen, um das Ganze mal wirken zu lassen. Und alle möglichen Restaurants und auch hier wieder das Treiben. Da ist eine kleine Bahn, so diese Bahn, wo ein kleiner Zug mit ein paar Waggons, wo man sich hinten reinsetzen kann.
Wo und die
so.
Touristen einsteigen. Wo, das genau. Hast du gemacht?
Nein, aber
ich wollte schon sagen.
Hingeguckt. Nee, es gibt, aber also ein, und was ja dort super lecker ist, ist ja das ganze Eis. Eis, Baby.
Haben wir noch gar nichts drüber gesagt. Obwohl, stimmt nicht ganz. In der Rom-Folge habe ich dieses Kohlrabi-schwarze Eis an der spanischen Treppe angesprochen.
Ja, also
ja, Eis. Oh Mann.
Aber ich fülle ja hier die ganzen Folgen schon mit Wein, wenn wir jetzt noch mit Eis anfangen. Ich bin nicht so der Eisexperte.
Lecker muss es sein.
Ja, also das ist wirklich Eis, ja, jetzt wollte ich sagen par excellence. Was heißt das auf Italienisch? I don't know. Wenn ihr dann zurückfahrt, habt ihr noch eine halbe Stunde bis Porto Cesareo, dann seid ihr wieder zurück.
Ja. Und dann geht's nochmal an den Strand. Ach nee, da war ja schon abends, ne?
Ja, aber man kann auch mal so einen ganzen Strandtag einplanen und ja, Strandleben mit Italienern, ich hatte es eben schon mal erwähnt, das ist wirklich so, wenn du schläfst und dir fällt mal der Arm nach links, liegt der
auf der anderen Decke.
Auf deinem Nachbarn oder deiner Nachbarin. Nee, aber die, auch gerade was mir in Italien, was ich so im Kopf habe, das ist ja schon ein bisschen, jeder macht sich schick für den Strand.
Ja, absolut.
Die Frauen sind geschminkt, die Männer gestylt.
Du bist in Italien.
Also ich glaube, es gibt dort am ganzen Strand nicht eine Person ohne Sonnenbrille. Und davon sind 80% verspiegelt.
Ja, aber es ist ein cooles Flair. Ja, das ist ein absolut cooles
Absolut. Flair, ne? So, und da ist auch, das wird auch da locker gesehen, dann, also es ist laut. Ja, und die Familien unterhalten sich, es wird gequatscht, es wird Bier getrunken und natürlich auch antialkoholisch, aber es wird doch schon, glaube ich, schon so ein paar Weinchen gehen da weg am Tag, Cocktails.
Aber das weiß man ja, wenn man da runterfährt oder überhaupt nach Italien fährt,
ja,
also macht es ja auch ein bisschen aus, also mir gefällt's.
Und wir haben dort eine, das hieß Le Dune Beach. Das verlinke ich auch gerne. Das war so ein Lido, wo dann auch noch so ein bisschen Hausmusik gelaufen ist und Chillmusik, was du dann am Strand gehört hast und super klasse Cocktails und du hast dort einen traumhaften Sonnenuntergang erlebt auch. Und den habe ich durch ein Cocktailglas fotografiert. Und um euch ein bisschen neugierig zu machen. Also schaut auf die Bilder bei Facebook.
Ja. So, das war die komplette Station 1 jetzt, die ersten Tage. Jetzt
genau.
Geht's in die
Also ganz schön viel für 5 Tage, ja, aber hört sich so an. War aber trotzdem vom Mix her, weil die Entfernungen nicht so groß sind, doch noch einigermaßen entspannt, ja.
Können wir noch einen kleinen Weinbreak machen?
Ach so, ja. Ich hatte ja noch was vom Rosé erzählt eben, ne?
Ja.
Ja, okay. Der Rosé. Ich hatte schon mal erwähnt, dass die Rosés im Salento kräftiger sind, die Weißweine auch, als sie es vielleicht woanders sind. Und hier wieder die Rebsorte Negro Amaro, die ist auch eine typisch autochtone, das heißt, die gibt es nur dort und mit einem Hauch Malvasia Nera. Ja, Arnim, dann machen wir es doch nochmal bling, ne?
Würde ich sagen. Nehmen wir mal ein Näschen.
Nehmen wir mal ein Näschen. Ihr könnt auch mal ein bisschen durchatmen. So.
Oder auch mal einen Schluck trinken, ja. Ja, ich bin ja Rosé-Fan, muss ich ja hinzugeben.
Ja, also, schön.
Absolut. Ja. Ja, das ist natürlich was anderes als das, was wir gerade im Glas haben. Also ich würde sagen, so schön blumig ist der. Ja.
Ja.
Ist das richtig?
Ja.
Oh, ich bin ja begeistert.
Ja.
Ich bin total begeistert, wenn du ja sagst.
Ja,
bei dem, was ich schmecke. Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, aber du bist ja auch jetzt allmählich im Trainingslager.
Nein. Noch lange nicht da, wo du bist. Also, ja. Naja, blumig. Ja, blumig würde ich sagen, aber trotzdem trocken.
Ja.
Kleine Frucht dabei. Aber welche kann ich nicht sagen, Andi. Sagst du das?
Ja, ich würde das sagen. Also ich habe ein bisschen Erdbeere drin auf jeden Fall. Mhm. Ich finde ihn wunderbar frisch. Also im ersten Moment denkt man, der hat eine leichte Süße, hat er aber nicht. Also er ist absolut trocken, eine schöne Balance hat er.
Ja, ja.
Und vor allen Dingen sehr, sehr frisch. Und super fruchtig und top Rosé. Er ist, wie gesagt, etwas kräftiger, aber deswegen auch nicht unbedingt ungeeignet für die dunkle Jahreszeit oder die Weihnachtszeit. Also nicht nur ein Wein für den Sommer. Und je nachdem, was ihr so plant auch an Weihnachten, der ist ideal zu Pasta und zu hellerem Fleisch auch. Wenn man sagt, na, so ein Weiß, ich weiß nicht, ich hätte gern lieber was Rotes, aber Rot passt nicht, dann greift doch mal zum Rosé. Und der Wein ist auch im Probierpaket Apulien von Televino. Und ja, also ich finde ihn super klasse und würde euch auch noch gerne sagen, wie der heißt. Das ist ein Creos aus dem Salento von 2021 vom Castello Monacci. Und da gibt es so eine schöne Beschreibung. Der Creos, dieser Name leitet sich von Eos ab. Das hat also nichts mit dem Gefährt aus Wolfsburg zu tun.
Okay.
Ja. Und die Geschichte heißt, jeden Morgen beweinte Eos den Tod ihres Sohnes und ihre Tränen fielen als Tau auf die Erde. Homer nannte sie die rosenfingrige Göttin der Morgenröte.
Oh Mann.
Oh, wow.
Wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve? Das ja, wird nicht einfach.
Ich schmeiß einfach ein Wort rein. Trulli.
Ja, wir sind natürlich immer noch in Apulien unterwegs und ja, wer in die Nähe von Bari reist, der wird möglicherweise plötzlich ja sich die Augen reiben und wird fasziniert von den Bauwerken sein, die dort stehen, die ihresgleichen suchen. Ja, der bizarr anmutende Trulli. Also wollen wir nochmal einen Ausflug in die griechische Mythologie machen oder in die griechische Sprache?
Ja,
also,
du bist ja da der Experte. Trulli,
natürlich. Also Trulli gleich Kuppeln. Ja, und besonders,
ah, wusste ich auch noch nicht.
Ja, ja. Besonders viele dieser Kegelbauten findet man im Itriatal und der Gegend um Alberobello. Ja, da gibt's also diese Stadt- und Dorfviertel, die ausschließlich mit diesen Trullis bebaut sind. Ja, und die sind sogar UNESCO-Weltkulturerbe.
Also ein Viertel gibt's dort.
Ja.
Ja. Und ja, und was ist denn jetzt genau so ein Trulli? Oder man muss ja hier aufpassen mit Singular und Plural. Ja? Also Einzahl Trullo.
Ja.
Man sagt der Schneller, oh, guck mal, da ist ein Trulli. Dann wird dich aber ein Italiener angucken und sagen, siehste, Tourist hat wieder keine Ahnung. Also Trullo?
Ja. Also ein Trullo oder mehrere Trulli.
Ja, exakt. Genau, ja. Also soweit ich weiß, waren das früher Wohnunterkünfte ärmerer Leute, oder?
Ja, sagt man so. Ja, das sind ungewöhnliche Behausungen, wenn man sie sieht. Die bestehen aus Kalksteinplatten und die sind ohne Mörtel errichtet und haben so einen runden Grundriss. Und man hat die Steine konzentrisch angesetzt, sodass sie sich nach oben verjüngen. Und dergestalt anordnen, dass es so eine gewölbeartige Kuppel gibt. Also ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber schaut euch die Bilder an, das ist immer toll anzusehen. Und Andi hat mir ein bisschen was da drüber erzählt. Der Abschluss eines jeden Trullo bildet ein dekorativer Schlussstein an der Spitze. Die können alle unterschiedliche Formen haben.
Ah ja, also, und ich weiß, wie der heißt.
Aha.
Das ist ein sogenannter Zippus. Da staunst du an ihm, ne? Was der alles weiß. Ey, falls du mal einen Telefonjoker brauchst und es geht um
Zippus, dann rufe ich dich an.
Es geht Trullis. Genau. Trullis ist dann auch falsch, ne? Um Trulli.
Ja, genau. Ja, die Rundhäuschen sind alle so weiß gestrichen. Wobei das in Schuppenform angelegte Dach ausgespart wurde und sich dadurch optisch natürlich abhebt. In der Regel besteht eine solche Wohnstadt aus einem einzigen Raum. Es gibt aber auch Bauweisen, bei denen mehrere Rotunden miteinander verbunden wurden. Konntest du da mit deinen 2 Metern aufrecht stehen in so einem Trullo?
Oh, sehr gut. Ja, konnte ich, weil die gehen nach oben, die haben jetzt keine Decke in dem Sinne, sondern das Dach läuft praktisch spitz zu. Also das geht, in denen ich war, ging's, ja, hätte ich mich erinnert, wenn ich mir in den Kopf geknallt habe. Aber beim Eingang muss man etwas aufpassen, ja.
Okay. Das durchaus. Ja. Also ihr wart wahrscheinlich in Alberobello.
Ja, klar.
Richtig?
Ja, ja. Mhm. Ja. Mhm. Noch ein Wort, warum hat man das gemacht? Also das haben ja, wenn es solche Bauten gibt, die haben ja meistens irgendeinen Sinn. Und die Bauweise und das Material schützt halt im Sommer, gerade bei dieser riesigen Hitze, vor der Hitze, weil es so für noch ein erträgliches Klima sorgt. Und im Winter speichert es die Wärme. Daher sind in den meisten Wohnen Trulli auch Kamine drin tatsächlich.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
So, und deswegen, also das war so der Sinn und Zweck, warum man das dort in Apulien so oft gebaut hat in der Vergangenheit.
Ja. Also natürlich habe ich mir Bilder angeguckt, das sieht aus wie im Film.
Ja,
finde ich.
Ja.
Also.
Ja, das ist wirklich, weil du hast gerade gefragt, Alberobello. Na klar waren wir dort und auch das ein ganz heißer Tipp, das sollte man unbedingt hin. Das sieht tatsächlich aus wie aus irgendeinem Film irgendwie so ein bisschen unwirklich, wie das Dörfchen eines Zwergenvolkes. Oder dass sich hier irgendein Künstler ausgetobt hat. Also es ist aber auf jeden Fall faszinierend. Und was mir so einfällt, ist so im wahrsten Sinne des Wortes, hat irgendwas Märchenhaftes.
Ja? Ja. Ja, von den Bildern her kann ich das nur bestätigen.
Ja.
Also ich habe selber in live jetzt nicht gesehen, aber das ist,
also,
ist genau
so. Was ist das? Ist ja unglaublich. Was ist das denn? Ja? Und also stellt euer Auto ab. Parkplätze gibt es genug. rund um das Dorf. Auch hier kann ich mich nicht erinnern, dass die irgendwie sündhaft teuer waren. Und dann einfach durch das Dörfchen oder vielmehr durch dieses Viertel schlendern und von dem Zauber einfangen lassen. Also das lohnt sich.
Wohnen da noch Leute?
Ja. Okay. Das ist also nicht nur wohnen, es sind ungefähr 1000 Bauten. Okay. Und die werden auf verschiedenste Art und Weise genutzt. Natürlich ist das ein bisschen touristisch mittlerweile, aber ich sag wirklich ein bisschen. Also man hat das Flair wirklich wunderbar erhalten. Es gibt dort kleine Lädchen, Cafés, kleine Bistros, Restaurants, natürlich wieder Eisdielen. Soweit ich mich erinnern kann, jetzt nicht 20, sondern ich glaube, meine Frau hat damals noch gesagt, aber so langsam hätte ich schon mal Lust auf ein Eis. Ja, und gab es dann auch, und wir hatten da auch irgendwo noch einen Kaffee getrunken. Und ja, kleine Souvenirläden ist auch klar. Also es ist wirklich traumschön. Man wird dort so richtig entschleunigt. Und so als Highlight vielleicht, da gibt es auch eine Kirche in Trullo-Bauweise, die Chiesa di Sant'Antonio. Und auch noch sehenswert, ein Trullo, der über zwei Etagen errichtet ist, also ein großes Rundhaus, Sovrano heißt es, oder die Trulli di Monti, die für ihre Zwillingsfassaden berühmt sind und die haben solche Symbole praktisch auf dem Dach. Also wenn ihr es seht, spätestens wenn ihr dort seid, frühestens bei den Facebook-Bildern, dann sagt er, so hat er das gemeint. Und wie an so vielen Stellen ist der schönste Blick wieder der von etwas weiter weg. Also wenn ihr aus dem Viertel rausgeht, über den Parkplatz, da geht es nochmal so eine kleine Anhöhe hoch in das, in Anführungszeichen, normale Dorf und schaut dann rüber. Und wenn ihr dann noch, je nach Sonnenstand, wenn die schon so ein bisschen am Versinken ist, rüber schaut, das ist schon ein zauberhafter Anblick.
Ja. Kann ich mich total reinversetzen jetzt. Habt ihr in so einem Ding gewohnt? Nein.
Selbstverständlich. Ja, gut, das wäre jetzt so die, wo waren wir untergebracht bei den anderen 5 Nächten? Das war wirklich der Gegensatz zu dem Treiben in Porto Cesario. Mhm. Ich habe da ja im Internet recherchiert, wie immer. Das war nicht in Alba Rubello, sondern in der Nähe von Monopoli, so 10 Kilometer von der Küste weg. Das Ding nennt sich Nina Trulli Resort. Und ja, da hat jeder sein eigenes Trullo. Du fährst dann rein, stellst dein Auto ab und fährst auch mit dem Auto nicht direkt vor deinen Trullo, sondern du stellst das ab, dann geht so ein Weg rein, dann gibt es so in der Mitte so ein, ja, Rezeption, Restaurant, Empfangsbereich, Aufenthaltsräume, da lagen jede Menge Bücher, Zeitschriften und so, wo man auch ein bisschen chillen kann.
Ein das kleines Dörfchen.
Ja, aber ein sehr, sehr kleines, ja. Und hat auch einen eigenen Pool, einen kleinen. Und einen eigenen Kräutergarten. Und die haben sehr, sehr viel Wert auf die Qualität des Essens gelegt. Das Frühstück war mit regionalen Produkten wirklich dort sehr urtypisch und super lecker. Und Abendessen, wenn du konntest sagen, heute Abend esse ich hier. Wenn du sagst, ich will jetzt ein Weinchen trinken und so, dann hast du halt dort gegessen. Musst das vorbestellen, aber das war kein Problem. Und einen Kochkurs haben wir auch gemacht dort. Mit so italienischen Mamas und das war, dort gab es Panzerotti, das sind so frittierte Teigtaschen. Sowas und noch so ein paar Dinge und auch den Teig selbst gemacht, also mit noch zwei anderen Familien. Also das hat richtig Spaß gemacht. Also wirklich, es lädt ein zum Wohlfühlen. Dann hast du dein Trullo mit einem wunderbar schönen Bett, super eingerichtet, einfach. Aber das macht halt eben das Flair, in so einem Ding da zu schlafen. Also es war wirklich so vom Gefühl her, oder ey, guck mal, das ist ja irgendwie lustig, ne?
Aber also ihr seht ihn jetzt nicht, aber er hat wieder das Grinsen bis an den Ohren. Ja, also einmal wegen des Trullis, zum zweiten wegen dem Kochkurs und wegen dem Kräutergarten und wegen dem Essen und Pasta und alles selbst gemacht. Ja. Also, naja, aber ich glaube, an seinen Geschichten hört ihr, wie schön das da ist und wie Andi das genossen hat.
Ja. Und das ist auch wieder so was, wo ich sage, Ich bin dankbar für Geheimtipps. Das ist echt ein Geheimtipp, dieses Ding. Und deswegen verlinke ich euch das unten gerne. Also das ist Werbung, ich krieg dafür nichts, aber ich teile diese Eindrücke gern mit euch. Ja. Erfahrung aus erster Hand.
Ja, seid ihr noch ein bisschen rumgefahren dann? Ja, obwohl es da so schön war, aber ich kenne euch
ja klar.
Ein bisschen rum.
Ja, ne? Oder ja. Naturalmente.
Wo seid ihr denn hin?
Ja, also da, auch das lag jetzt wieder so ganz gut. Geografisch, ja, einmal der Ausflug nach Alberobello, den hatten wir eben schon. Und das, von dort sind das nur 20 Minuten, so 15 Kilometer. Was ich total empfehlen kann, mal ein Gegensatz, auch wenn es im September ist, ist dort immer noch sehr heiß und man will sich mal abkühlen. Nein, wir springen nicht ins Meer. Wir fahren zur Grotta di Castellana. Das ist eine dieser Tropfsteinhöhlen, aber wohl, glaube ich, mit die bekannteste und größte dort. Und das Höhleninnere erstreckt sich über fast 3,5 Kilometer. Die maximale Tiefe ist über 120 Meter unter der Erdoberfläche. Und jetzt geht's an die Kleiderauswahl.
Genau,
und wir hatten kälter, und ja. Wir hatten vorher gelesen und waren sehr froh darüber.
Ja.
Also die Durchschnittstemperatur liegt bei etwas mehr als 16 Grad.
Mhm.
Deswegen nimmt eine wasserdichte Jacke mit, zieht keine kurze Hose an und etwas, was auch wärmt, weil wenn ihr aus der Sommerhitze vielleicht noch leicht verschwitzt da runterfahrt, dann könnte der Rest vom Urlaub nicht mehr ganz so angenehm sein.
Ne? Im Bett enden. Mit einer schönen sein. Grippe.
Ja. Trullo hin, Trullo her. Ja, aber das macht dann doch keinen Spaß. Daher, das ist ein ganz wichtiger Tipp. Verlinke ich auch in den Shownotes, diese Grotte.
Sind noch so 2, 3 kleinere Sachen, die man noch empfehlen kann?
Also alleine dieser Name schon wieder, ne? Polignano a Mare. knappe halbe Stunde entfernt. Also wie der Name sagt, es geht wieder zurück ans Meer. Dann ein bisschen in die nördliche Richtung. Ein traumhaftes Küstenstädtchen, da ragt so ein riesiger Fels ins Meer, dazwischen ist der Strand und generell zu empfehlen, fahrt an der Küste entlang, ich könnte euch jetzt ein paar Orte nennen, aber entdeckt es einfach selbst, auf was ihr Lust habt, wollt ihr ein bisschen mehr Kultur, wollt ihr ein bisschen mehr an den Strand, wollt ihr weitläufige Strände und auch mal eure Ruhe haben, ihr kriegt dort alles. Und es gibt Möglichkeiten satt, was vielleicht noch zu empfehlen wäre, ist das Städtchen Villanova di Ostuni. Das ist mir gerade noch so eingefallen, das könnte ich empfehlen. Monopoli ist auch nett zu besuchen, schönes Küstenstädtchen. Da gibt es auch, waren wir in einer urtypischen Trattoria, verlinke ich euch auch. Jo, ach ja, und zum Abschluss habe ich mir aufgehoben. Ein mega Knaller-Tipp für euch. Romantik pur. Eine Restaurant-Location in einer Grotte, wo das Meer sogar um dich rauscht. Wie ich sowas noch nie gesehen habe.
Jetzt leg los.
Und auch hier der Name Grotta Palacese.
Alleine, so. Wie du schon aussprichst, Andi, ich muss da hin.
Ja, ich habe jetzt auch meine Finger, weil so wie die Italiener, also die 4 Finger eurer Hand und zusammen und den Daumen so drauf. Ne? Also versuch's mal nachzumachen. Ne? Also, ja, das vielleicht habe ich doch schon so ein bisschen was Italienisches in mir. Ja. Okay, ich bin ehrlich, das Ding ist teuer und das kann man auch nicht anders nennen als teuer.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt mal so zurückrechne, was mich das in der Erinnerung, wie oft es mich daran erinnert hat und teile das durch die Erinnerungen, dann war es wieder gar nicht so teuer. Also das Ding, an das Ding werdet ihr euch euer Leben lang erinnern. Ihr parkt, der Clou ist auch das Ganze drumherum, ihr parkt außerhalb.
Ja.
Weil wir haben gesagt, da kannst du doch nicht parken, weil das ist auch in Polignano al Mare. Aber da, das sind so enge Gassen, da wollte ich jetzt unseren Mietwagen nicht hinstellen.
Mhm.
Weil ich habe zwar Casco, aber ne, die muss ich ja dann bezahlen. So, wie geht das dann? Dann habe ich da angerufen, da sagen die, oh, kein Problem. Sie parken etwas außerhalb,
Ja. Also
jetzt nicht 5 Kilometer, sondern, weiß ich nicht, 600 Meter oder 1 Kilometer vom Ort. So, da gibt es einen abgesperrten Parkplatz. Dann kam ein klimatisierter Van mit Chauffeur, kommt dich abholen. So, lädt dich schön aus am Hotel, also fährt durch die Gassen.
Ehrlich?
Du steigst aus, oben, da ist auch ein Hotel. Du steigst aus, dann geht es einige Treppen nach unten oder ein Fahrstuhl gab es da auch, wir sind Treppen gegangen. Und dann kommst du in diese Restaurant-Location, in diese Grotte. Also eine zum Meer offene Tropfsteinhöhle, 20 Meter über dem Meer, nochmal, und abends auch noch blau beleuchtet. Das Meer rauscht. Ich kann nur sagen, dir bleibt die Spucke weg. Ja,
das bei mir ist auch schon so.
Also wir kamen im Hellen dorthin. Und dann wurde es allmählich dunkel und wir im Dunkeln sind wir weggegangen nachher. Also wir haben dann auch noch Tag- und Nacht-Sichtverhältnisse dort gehabt. Ich würde nicht sagen, ihr müsst dahin. Ich kann es euch nur empfehlen. Es kostet, aber es ist auf jeden Fall eine Erinnerung fürs ganze Leben. Das Essen ist absolut okay. Hier geht es nicht darum, also wenn man jetzt sagt, ich bin ein Gourmet und rechnet hier mit einem Zwei-Sterne-Essen. Nö, das Essen war gut, aber es war jetzt, das ganze Ding macht es halt aus. Also wir denken heute noch so gerne an diesen einmaligen Abend zurück. Als ich die Bilder hier rausgesucht habe, kam meine Frau, hat mir über die Schulter geguckt, hat gesagt, boah, war das schön. Ja, und das war es auch. Also ich stelle euch auch gerne ein paar Bilder rein. Also Hammer, würde ich sagen, super, super Highlight noch.
Auch sehr schöne Beschreibung, Andi. Also ich bin jetzt mit dem Chauffeur mitgefahren durch die engen Gassen, ich bin die Treppen runtergegangen, habe nicht den Fahrstuhl genommen, habe einen schönen Platz gehabt und ich freue mich auf die Bilder, wenn du die reinstellst.
Komm, ich sag's nochmal, Grotta Palacese.
Oh Mensch, klasse. Eieiei. So, jetzt haben wir schon wieder fast eine Stunde Apulien vorgestellt. Und jetzt wollen wir noch den dritten Wein vorstellen.
Genau.
Da haben wir ja. Heute ist alles etwas weinlastig, aber wir hatten es angedeutet. Also, was ist der dritte Wein?
Da muss ich jetzt sagen, da habe ich wirklich lange überlegt, ob ich jetzt aus diesem Paket, nehme ich einen Primitivo, den ja, wo viele schon einige mal was zugehört haben oder den Namen gehört haben, oder nehme ich den Negro Amaro. Beide Bombe, beides absolute Top-Weine, beide aus typischen Rebsorten. Ich habe mich dann für den Negro Amaro entschieden. Aber es war echt schwierig. Aber es sind Nuancen. Ich habe dann irgendwann, ich hätte auch jetzt eine Münze werfen können.
Also lass uns anstoßen, Andi.
Beide Bombe. Ja, so. Jetzt wird es rot und dicht und fruchtig.
Wir gucken. Was haben wir denn drin im Glas?
Ja, das ist ein Fulgio Negro Amaro Salento aus von der Cantina San Donaci. Ja, und
ja, total.
Wenn du da jetzt reinguckst, der ist schon
sehr dicht.
Ja.
Und wie soll ich sagen beim Rotwein? Also sehr kräftig, kann man das so sagen?
Ja, absolut kräftig, sehr samtig finde ich ihn auch. Aber machen wir erstmal die Nase. Also riechst du Frucht?
Eher nicht,
Andi. Eher nicht?
Eher nicht, nee.
Oder du riechst wahrscheinlich was, weißt aber nicht, was es ist.
Ja, kann auch sein, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so groß was rausschmecke an Frucht, aber du bestimmt.
Riechen. Ja. Erstmal riechen. Also das ist ja auch oft riechen das Schwierige, wenn ich jetzt sage, das ist ja oft so, wenn man sagt, ich rieche da nichts. Und wie wär's mit Kirsche? Bei Rom hast du auch Kirsche erkannt.
Ja. Das stimmt, ja.
Weil man weiß, wie Kirsche riecht, aber
ich nehme noch mal eine Nase.
Weißt du, wie Brombeere riecht?
Vermutlich nicht, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich gerochen, wenn es da drin ist.
Oder so. Man denkt dann oft, das habe ich schon mal irgendwo, aber was ist das? Melone bei Weißwein ist auch sowas.
Ja.
Ah ja, Melone. Ja. Nee, hier ist tatsächlich, Brombeere ist nicht so, kann man nicht so zuordnen.
Da bin ich ja beruhigt.
Und ich habe da mal so ein bisschen rumgerochen in der Vergangenheit an so kleinen Duftpröbchen. Und nee, ist tatsächlich, also ich rieche da schöne, reife Brombeeren und ja, ist würzig, ein bisschen Holz, weil er war auch im Holz.
Er war im Holz. Okay.
Und was typisch für die Negro Amaro Trauben ist, meiner Meinung nach, ist so Mandel, leichte Mandelnote. Hat auch was leicht Bitteres, weil Amaro heißt übersetzt bitter. Und und dann vom Ausbau im Holzfass, würde ich sagen, habe ich hier auch eine leichte Vanille in der Nase. Aber jetzt noch mal zum Geschmack. Ich nehme mal ein Schlückchen.
Also du würdest auch sagen, wieder mal ein Wein zu Weihnachten für die dunkle Jahreszeit. Zu Fleisch.
Hammer.
Wahrscheinlich.
Hammer, ne? Hammer. Also wenn man was Kräftiges hat, wenn man kräftiges Fleisch hat, dunkle Soße, aber was es ja auch ganz oft gibt, ist Wild. Also ich könnte mir jetzt hier zum Beispiel so ein Hirschgulasch oder ein Hirschfilet mit einer dunklen Soße, vielleicht mit ein bisschen Schokolade drin, so in der Soße könnte ich mir
vorstellen. Wir müssen bald abbrechen hier, weil sonst knurrt der Magen.
Ja, oder auch hinterher zum Käse auch und so. Also im Mund, ich finde den so weich und rund. Also ich war mal auf so einem Weinseminar, da hat jemand gesagt, oh, das ist, man sagt dann so, wenn das den ganzen Mund ausfüllt, das ist a mouthful of wine. Also den ganzen Mund voller Wein, jetzt natürlich nur der Schluck füllt den ganzen Mund aus.
Ja, okay. Ja. Und der ist auch in unserem Paket?
Der ist auch im Paket.
Ja, cool, super.
Dann nochmal ein paar Infos zum Paket. Vielleicht haben wir jetzt Lust drauf gemacht, weil ich finde die Idee eigentlich ganz cool von dem Markus von Tellovino, der da sagt, ich mache euch extra ein Paket mal fertig, passend zum Podcast, weil das passt ja ganz gut zusammen. Wenn ihr die Einzelflaschen seid, ja gut über 60 Euro, der Angebotspreis liegt knapp unter 60 Euro, aber auch hier packt Tellovino nochmal 10 Euro drauf, wenn ihr die Kiste bestellt. Das heißt, ihr kauft die ganze Kiste für unter 50 Euro. 6 verschiedene Flaschen, kriegt nochmal diesen super klasse Kellnerkorkenzieher mit. Der Arnim hat den zu Hause jetzt auch im Gebrauch.
Ja, das stimmt.
Gut.
Ja, vom Feinsten.
Ja. Also es gibt da noch so einen Code dazu, den verlinken wir euch auch in den Shownotes, den müsst ihr einstellen. Und ich sag's euch gleich, nur solange Vorrat reicht, weil irgendwann sind die Einzelflaschen dann auch alle. Ne? Also ihr habt hier, ja, wie Arnim schon mal gesagt hat, ein rundum sorglos Weinpaket zu Weihnachten. Also Kiste davon, dann seid ihr safe für was auch immer ihr kocht.
Ja. Also tolle, tolle Weinbeschreibung, auch ein tolles Angebot. Und zum Abschluss nochmal ein kurzes Fazit zur Reise. Ihr wart jetzt 10 Tage da, habt viel erlebt. Ich meine, die Erzählungen, die du hast, die sind natürlich vom Allerfeinsten. Ja, habe ich so viel Lust bekommen. Habt ihr noch was nicht besucht in den 10 Tagen oder kann man nochmal eine andere Region empfehlen?
Ja, also wie anfangs gesagt, wir wollten mal einen Eindruck gewinnen und das ist uns gelungen. Du kannst in 10 Tagen echt viel erleben, aber längst nicht alles. Und es soll ja Urlaub sein und kein Stress. Also wir fahren auf jeden Fall nochmal hin. Was ich unbedingt machen möchte, ins Landesinnere fahren. Da gibt es ein Parco Regionale della Murgia Materana. Und da hört vielleicht jemand schon das Wort Matera raus. Und da wollte ich doch jetzt mal den Arnim fragen.
Die Melodie kenne ich.
Ja.
Jetzt sag nicht, da ist ein James Bond gedreht worden.
Ja, sogar der letzte.
Aha. Ja. Den habe ich sogar gesehen.
Ja, überleg mal am Anfang.
Da muss ich mich kurz reinversetzen, aber ja.
Ja,
das eine wilde Szene, wie bei jedem James Bond.
Ja. Genau, wurde in Matera gedreht und in Umgebung.
Okay.
Also diese Anfangsszene, klickt man nochmal rein hier, in No Time to Die.
Ja.
Ja, also da muss da, ich hab die Szene gesehen, habe zu meiner Frau gesagt, es ist Italien. Und dann habe ich direkt nachgeguckt, habe den Film gestoppt und sage, Matera, ich werde verrückt. Da waren wir nicht gewesen, aber wir wollten ja nochmal nach Apulien. Also dorthin und auch dieser Nationalpark dort, den anzusehen, da kannst du auch irgendwo dich noch an so ein Seil hängen und mal so über eine Schlucht fliegen irgendwie. Hat ein Freund von mir gemacht. Mhm. Weingüter, also wir haben viel über Wein erzählt, aber wenig über Weingüter. Liegt vielleicht daran, dass man nichts mit nach Hause nehmen kann, wenn man fliegt. Aber ja, also probieren und dann woanders bestellen geht auch. Jo, dann die Gegend nördlich von Bari, Richtung Manfredonia und vor allem dort dieser Nationalpark Gargano. Wenn ihr den mal googelt, das ist auch super klasse, auch mit Abfallen zum Meer, mit Schluchten, Grotten und so weiter. Ja, immer in Verbindung mit ein paar Tagen Strandurlaub. Jo, also ich würde sagen, mein Pulver ist verschossen, mein Apulienpulver. Also die letzte Rakete ist quasi verglüht.
Ja, aber ja. Das war richtig viel Pulver, Andi. Also ja. Vielen Dank. Ein toller Reisebericht. Absolut traumhafte Region, wie du die beschrieben hast. Macht richtig Lust, dort hinzufahren. Wir waren nur kurz da, aber für mich steht es garantiert auf dem Zettel, Apulien zu besuchen.
Ja.
Ich habe es natürlich schon lange ein bisschen auf dem Zettel, ja, aber jetzt habe ich es noch mehr auf dem Zettel. Und auf der anderen Seite, in Kalabrien warst du, glaube ich, auch schon.
Ja, klar.
Also
Tropea.
So auf dem Spann von dem Stiefel, glaube ich, ne? Tropea
Reggio di Calabria.
Und wäre auch nochmal eine schöne Folge, aber jetzt waren wir zweimal in Italien.
Jetzt machen wir.
Jetzt müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen was anderes machen.
Ja.
Ganz vielen Dank für diesen tollen Reisebericht, Andi.
Das sehr war gerne.
Wirklich ja, klasse. Und wenn ihr nochmal sein Gesicht gesehen hättet, also ich glaube, er kann noch eine Stunde länger erzählen, aber jetzt müssen wir an der Stelle mal abbrechen. Danke, danke, danke nochmal. Und die vorletzten Worte hast natürlich wie immer du.
Ja, und ich schäme mich überhaupt nicht dafür, dass wir die Stunde nicht geschafft haben. Ja, es ist jetzt, ich gucke gerade auf die laufende Uhr, 1:09:35. Und wir sind noch nicht fertig, aber gleich. Nee, also vielen Dank. Lasst uns gerne bitte euer Feedback da, wie ihr das denn so findet, dass jetzt heute mal so viel Wein dabei gewesen ist. Ist das interessant für euch? Ist das zu viel? Natürlich wird der eine sagen, yo, und der andere bin ich immer gerade mal auf Toilette gegangen oder sowas. Jetzt kommt wieder Wein. Ja,
vorspulen, eine Minute.
Ja, oder vorspulen. Mir macht sowas total Spaß, diese Kombi aus Wein, Weinwissen, gutem Essen, tollen Landschaften, Kultur, Reisen, Seele baumeln lassen, an den Strand liegen und doof gucken. Also das ist so genau meins. Und also vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich sag, bleibt neugierig, denn ich weiß schon, wo es als nächstes hingeht und ihr noch nicht und wir verraten es auch nicht, aber es wird wieder
ein tolles Reiseziel.
Weil ich habe eben Bilder gesehen und da ist wieder der Arnim ein bisschen mehr am Zug, weil ich war dort noch nicht und das finde ich immer total interessant, wenn er dann so erzählt, was es da alles zu sehen gibt. Also von daher, ich sag, ciao, ciao, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ich nehme jetzt die ganzen Worte von Arnim schon vorweg.
Wie immer. Ne?
Also ich sage einfach nur, bleibt neugierig, vielen Dank und ciao, ciao.
Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für den super Reisebericht. Und Andi hat schon vorweggenommen, bleibt gesund, habt euch lieb und Glück auf.